E-Learning Inc., der Corporate Learning Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu E-Learning Inc., dem Corporate Learning Podcast der IMC. Ich bin Vanessa. In der ersten Folge für 2025 spreche ich mit Dr. Ilga Vossen. Sie ist Direktor bei Deloitte Consulting, einem der größten Beratungsunternehmen weltweit. Mit ihr spreche ich darüber, wie Deloitte Unternehmen unterstützt, die digitale Transformation zu begleiten. Hallo Ilga, sehr schön, dass du heute im Podcast bist.
Hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Magst du uns vielleicht zum Einstieg etwas über deinen beruflichen Werdegang erzählen? Also, Wie bist du zu Deloitte gekommen und was begeistert dich an deiner Arbeit?
Ja, sehr gerne. Das ist manchmal fast eine Überraschung für die Leute, dass ich bei Deloitte gelandet bin, weil ich bin vom Hintergrund Psychologin und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit und meiner professionellen Identität. Mich hat schon immer begeistert und interessiert, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten, was bewegt sie, wie fühlen sie und wie hat das letztendlich dann wieder auch Auswirkungen darauf, was wir wählen, wie wir entscheiden. Und nach meiner Promotion war der Weg dann in das Thema Learning und Weiterbildung ein sehr kurzer, weil ich gesucht habe, wie kann ich diese spannende Perspektive einbauen. Und ich war dann 12 Jahre in der Führungskräfteentwicklung tätig, vor allen Dingen als Trainerin, systemische Coach und Beraterin. Und liebe diese Arbeit nach wie vor und habe sie sehr geliebt, habe für mich aber auch festgestellt, dass ich bei meinen vorigen Anbietern sehr oft dann in so einem Fokus war auf die Führungskraft und auf die individuelle Person, was total wichtig ist, um jede Führungskraft eben bestmöglich persönlich zu unterstützen. Was mir aber gefehlt hat, ist eine stärkere Integration der organisationalen Komponente und des Business-Kontextes. Und das habe ich bei Deloitte gefunden, die Möglichkeit, Leadership und Führungskräfteentwicklung stärker wirklich in das Business zu verankern und in die organisationalen Anforderungen. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, ist, wir begleiten digitale Transformationen oder agile Transformationen oder Transformationen auch im Allgemeinen für unsere Kunden über manchmal 2, manchmal 3 Jahre und begleiten in diesem Kontext dann die Führungskräfte. Das heißt, alles, was wir zum Thema Leadership Development machen, hat dann einen sehr engen Bezug zu der konkreten Herausforderung, der die Führungskräfte dort sich stellen müssen. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir ein skaliert agiles Modell implementieren. Was heißt agile Führung jetzt wirklich für uns in unserer Organisationseinheit? Wie wollen wir das leben? Zumal bei vielen unserer Kunden gleichzeitig ja auch noch eine lineare Führungsorganisation drin ist, die Linie also nicht aufgebrochen wird, aber prozessual agil gearbeitet werden soll. Und man kann natürlich in Leadership Development Trainings über agile Führung sprechen, aber durch die Integration dann wirklich in den Transformationskontext und die Organisationseinheit wird es nochmal viel praxisrelevanter. Mhm. Und das ist das, was mich am Lernen insgesamt total fasziniert. Also wie können wir Individuen darin unterstützen, zum Zeitpunkt ihres Bedarfes wirklich die Dinge zu lernen, die sie brauchen im Alltag und es auch eben für die Organisation relevant zu machen. Und das ist die lange Antwort darauf, weshalb ich jetzt bei Deloitte hier die Möglichkeit habe, so zu arbeiten und das eben auch interdisziplinär, was mich auch wahnsinnig reizt, ne? Dass es eben wirklich immer unterschiedliche Fachexperten sind, mit denen wir dann zusammen diese Fragestellungen bearbeiten.
Ja, super. Vielleicht magst du noch kurz was zu Deloitte sagen. Also ich meine, die meisten Zuhörenden kennen das Unternehmen, aber vielleicht einfach nochmal die wichtigsten Zahlen, Märkte, Zielgruppen kurz zusammengefasst.
Ja, sehr gerne. Genau, als Deloitte sind wir weltweit tätig, sodass es uns möglich ist, unsere Kunden eben auch wirklich global zu unterstützen. Wir sind in fünf Geschäftseinheiten vor allen Dingen unterwegs. Das ist das Consulting, Financial Advisory, Audit, Risk Advisory, Tax and Legal. Bekannt ist Deloitte sehr stark als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, aber der Beratungsanteil ist enorm gewachsen über die letzten Jahre. Jetzt bezogen auf den deutschen Markt sind wir mit 4.500 Beratern in der Consulting-Firm unterwegs und haben deutschlandweit Dependancen mit den größten Standorten in Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt, München. Genau, so das ist so ein Stück weit das, wo wir herkommen. Und was Besondere vielleicht jetzt für mich in der Arbeit bei Deloitte ist, ist so dieses Multidisziplinäre und dass wir immer Industrieexperten haben in unseren Projekten und dann eben aber auch die tiefen Fachprojekte und Fachexperten und die starke Ausrichtung von Deloitte auf die ganzen technologischen Themen und die Transformationsthemen. Das macht es auch für mich persönlich spannend.
Was ich da jetzt total spannend finde an diesem multidisziplinären, also ihr habt ja wirklich dann alle Branchen einen kompletten Überblick. Würdest du sagen, es gibt so einen gemeinsamen Nenner? Also könntest du jetzt sagen, was sind so die zentralen Herausforderungen, vor denen all eure Kunden stehen, jetzt bei dem Thema Transformation allgemein? Ob jetzt digitale Transformation oder eine andere Art von Transformation, gibt es da so gemeinsame Nenner, die du siehst?
Ja, ich meine, auf einem abstrakten, höheren Level sieht man immer Gemeinsamkeiten, ne? Und ich glaube, was gerade wirklich viele unserer Kunden, egal in welcher Industrie, beschäftigt ist, wie stark und schnell sich, wie wir arbeiten, insgesamt verändert und was das bedeutet für die Skill-Anforderungen an Mitarbeitende und Führungskräfte heute, aber eben auch vor allen Dingen in Zukunft. Und wie kann man das sinnvoll irgendwie prognostizieren, was da auch auf uns zukommen kann. Was so ein Thema jetzt insgesamt ist, gar nicht in Bezug auf Transformationen, aber vielleicht auf das ganze Thema Lernen ist, wie integrieren wir das auch nochmal viel stärker wirklich in the flow of work. Da ist schon viel passiert, aber ich glaube, da ist noch viel Potenzial, Lernen so aus diesen singulären oder abgetrennten, ich gehe jetzt auf ein Training oder ich mache jetzt ein Training, abgetrennt von dem Arbeiten, da die Brücke zu schlagen, das ist auch ein Thema, was uns stark begegnet und was uns gelingt, wenn wir eben Leadership Development in solche Transformationsprojekte an sich integrieren, wobei wir natürlich auch Leadership Akademien für Kunden entwickeln und da ist dann oft so die Fragestellung von, wie schaffen wir es, eine nachhaltigere Lernkultur zu entwickeln und dass Führungskräfte oder auch Mitarbeitende Lust haben, sich permanent weiterzuentwickeln und weniger wir Lernangebote in die Organisation reinpushen müssen, sondern dass es eine Nachfrage ist, die entsteht und eine Lust auf Lernen. Denn der Kontext, in dem wir sind, der ist ja extrem schnelllebig und es sind unglaublich viele Anforderungen. Was relevant wird oder ist eigentlich auch schon, ist eine permanente Lernfähigkeit und nicht so sehr eine formale Ausbildung, sondern dass ich bereit bin und lernen kann. Und diesen Spirit in die Organisation zu bringen, das ist schon allgemeine Herausforderung. Ein anderes spannendes Thema, was ich auch mehr und mehr höre, neben dem, dass wir so stärker ans Business ranrücken mit den ganzen Themen Lernen und das weniger separiert ist, ist wirklich dieser ganze Ecosystem-Aspekt. Ich erinnere mich noch gut vor so 10 Jahren, also ich bin jetzt 18 Jahre in dem Feld unterwegs, ne, vor 10 Jahren, in einem Führungskräftetraining, als wir so zum ersten Mal über Leading the Ecosystem gesprochen haben, da war da sehr viel Verwunderung und teilweise auch Ablehnung. So eher so die Haltung, das interessiert mich gar nicht so, ich bin ja jetzt hier bei dieser einen Organisation und was im Umfeld ist, ist für mich weniger relevant. Das hat sich schon verändert und ich glaube, dass sich das noch mehr verändern wird, weil das Ecosystem doch jetzt einfach durch geopolitische Veränderungen, aber auch durch innenpolitisch starke Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, Werteveränderungen. Was wir merken, ist, dass auch Unternehmen gerade sehr verunsichert sind, weil sie teilweise realisieren, dass der Status oder die Reputation ihrer Organisation gar nicht mehr so ist wie früher und nicht mehr so ein Selbstläufer ist, sondern sich das auch ein Stückchen erodiert hat, sodass bei uns auch jetzt viel die Frage ankommt, wie schaffen wir es denn, da auch für unsere Mitarbeiter und Führungskräfte wieder so ein Gefühl von Stolz und Purpose zu entwickeln. Mhm. Wenn wir gleichzeitig merken, dass gesellschaftlich jetzt unsere Organisation nicht mehr automatisch als eine Organisation angesehen wird, die vielleicht relevant ist, aber weniger attraktiv ist.
Ja, vielleicht Learning Ecosystem ist jetzt ein bekannter Begriff, aber ich versuche immer für alle Zuhörenden denselben Wissensstandard zu schaffen. Deswegen vielleicht magst du noch mal kurz erläutern, was du darunter verstehst und was das Ziel davon ist oder die Besonderheit.
Mhm. Unter Ökosystem verstehe ich tatsächlich die Gesamtheit der externen Organisationen, Partner, aber auch Einheiten, die auf die Organisation wirken. Also das können tatsächlich Partner sein, mit denen gemeinsam Geschäft gemacht wird. Das kann aber auch das gesellschaftliche System an sich sein. Das ist der Markt, das sind die geopolitischen Einflussfaktoren, die Unternehmen teilweise ja auch aktuell unter großen Druck setzen. Dass Märkte wegbrechen, dass das Russland-Geschäft jetzt ja schon seit 2 Jahren tot ist. All solche Dinge, die eine Relevanz haben und die dann auch eben eine Relevanz haben innerhalb der Organisation.
Mhm. Vielleicht, weil der Fokus von dem Podcast ja das Thema digitale Weiterbildung nochmal im Speziellen ist. Wo stehen denn eure Kunden speziell mit Blick auf die digitale Weiterbildung? Gibt es da so typische Baustellen, sage ich mal? Oder also wie ist da der Stand deiner Meinung nach?
Ja, gar nicht so einfach, da jetzt so allgemein zu sprechen. Also grundsätzlich finde ich, ist in der Privatwirtschaft, in der Industrie schon ein sehr großer, guter Stand und auch eine große Neugierde. Ich glaube, die meisten unserer Kunden arbeiten mit Learning, Digital Learning, Content Providern, sind mit LinkedIn oder Udemy, Coursera, all solchen Anbietern vertraut und nutzen das. Das ist sicherlich nochmal in der Privatwirtschaft stärker ausgebildet als jetzt im öffentlichen Bereich. Was ich merke, ist, dass viele unserer Kunden vor allen Dingen eben sich interessieren für Blended Approaches oder gemischte Angebote. Nicht nur das digitale Lernen, sondern digitales Lernen da, wo es sinnvoll ist und Effizienzen schafft und zu gucken, aber welche Lernformate sind denn überhaupt gerade anschlussfähig mit den Zielgruppen und können den gewünschten Weiterbildungseffekt auch erzielen, sodass ich sagen würde, dass unsere Kunden eigentlich immer so ein Portfolio an unterschiedlichen Lernformaten anfragen. Und da ist das digitale Lernen ein ganz, ganz wesentlicher Teil davon.
Mhm. Vielleicht mal konkret auf das Beispiel Leadership Development. Ist digitales Lernen da generell sinnvoll, wenn es um Führungskräfte geht? Und wenn ja, wo? Also an welchen Stellen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt viele Themen, für die das sehr relevant ist und wo wir das auch unterstützen und unsere Kunden dahingehend beraten. Also gerade wenn es darum geht, Learning in the Flow of Work können kleinere Lernnuggets unglaublich helfen, das wirklich dann auch in den Arbeitsalltag besser zu integrieren. Immer dann, wenn es darum geht, um Wissensaufbau, kann man das hervorragend über digitale Lernformate machen. Wo man aufpassen muss, ist, dass man Lernplattformen haben, die auch genug soziales Lernen ermöglichen. Denn das ist eine Lernform, die gerade Führungskräfte sehr schätzen. Und ich glaube, dass das Führungskräfte besonders auch deshalb gerne schätzen, weil sie ja oft auch ein wenig isoliert sind. Ne? Also so ein Stückchen, und je höher die das Führungslevel, desto weniger Austausch ist oft möglich und da. Weshalb das ein sehr wichtiger Aspekt ist, eben auch diese Lernformate nach wie vor zu generieren. Also wir versuchen auf unsere Kunden immer dahingehend zu beraten, dass digitales Lernen heißt, es gibt gewissen digitalen Content, es gibt aber auch digital facilitiertes soziales Lernen und Austausch, es gibt Gamification-Elementen und über diese Themen kann man Lernen auch attraktiv gestalten.
Mhm.
Gleichzeitig merken wir, dass Lernplattformen weniger attraktiv sind für Führungskräfte in höheren Hierarchien. Und ich erkläre es mir so, dass es vor allen Dingen etwas damit zu tun hat, dass wenig Zeit da ist und ein großer Mehrwert für Führungskräfte und gerade für Führungskräfte, die jetzt schon viel Weiterbildungserfahrung gemacht haben, dass der größte Mehrwert für sie oft in dem Austauschen ist und dem Weiterentwickeln der eigenen Gedanken durch Inspiration, durch Austausch. Und da erleben sie die digitalen Lernplattformen noch nicht stark genug.
Okay. Hast du vielleicht so ein konkretes Projekt, in dem ihr eine digitale Lernplattform oder vielleicht sogar ein digitales Leadership-Programm implementiert haben? Und kannst du da so ein bisschen so Insights geben? Was waren die Schritte? Was war die Herausforderung? Was war die Lösung?
Ja, also gerne vielleicht anknüpfen daran. Das ist nämlich ein Leadership-Programm gewesen, wo wir sehr bewusst gesagt haben, dass wir nicht für die einzelnen Hierarchielevel Führungskräfte Trainings anbieten, sondern in gemischten Gruppen arbeiten, also cross-hierarchisch und da den Austausch fördern.
Mhm.
Und es war ein Programm, was komplett digital lief, also sowohl mit Online-Sessions und moderierten Trainingseinheiten, aber der Hauptschwerpunkt war dann eigentlich wirklich das selbst orchestrierte und selbst organisierte Lernen der Führungskräfte in der Zeit dazwischen. Das heißt, wir haben über ein halbes Jahr 4 Sessions kreiert, in denen es Impulse gab, aber in denen wir vor allen Dingen dann die Führungskräfte in bestimmte Lerngruppen eingeteilt haben und dann die Zwischenphase als agile Lernsprints gelegt haben, die sie eben auch selber dann in Eigenverantwortung durchgeführt haben. Das heißt, jeder hatte seinen Learning Backlog, die Gruppe hatte selber einen eigenen Backlog, um auch als Gruppe eben ein Lernziel zu haben. Die haben sich selber Check-ins gelegt, die haben sich selber herausgefordert, die haben Retrospektiven zwischendurch gemacht und wir hatten dann eben in den Sessions, haben wir dann nochmal eine gesamte Retro gemacht, um dann immer nochmal zu gucken, so okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Neue Impulse gegeben, um dann aber auch vor allen Dingen in eher einem coachenden Stil und weniger in einem instruierenden Stil mit den Führungskräften gearbeitet.
Mhm. Also es waren
und darüber, das Ganze war unterstützt von einer Lernplattform, wo dann eben auch Content war, aber eben auch das soziale Lernen ermöglicht war, wo Gamification-Elemente das Ganze spannend gemacht haben und wir dann auch so die Führungskräfte, die besten Projekte dann nochmal so voten konnten und sagen konnten, so, das fand ich jetzt echt inspirierend, was mein Kollege gemacht hat und man so dann eben auch so Erfolge feiern konnte.
Okay, also es waren Führungskräfte alles, aber von verschiedenen Ebenen und jetzt erfahrene genau. Führungskräfte und Young Professionals, sage ich mal, bewusst gemischt.
Genau, und auch europaweit.
Und habt ihr dann auch, ihr habt kleinere Gruppen gebildet und habt ihr da dann auch gezielt geachtet, dass die eine Mix sind, dass da zum Beispiel, und dann genau. haben die sozusagen ein kleines Projekt bekommen und dann haben sie da drin nochmal für sich gearbeitet und dann gab es den großen Sprint zusammen.
Genau, und das Charmante an diesem Projekt war für mich, dass wir hier mit dem Kunden zusammen wirklich so eine agile Logik in das Lernen an sich implementieren konnten.
Mhm.
Und das hat dann auch für viel Empowerment und für Motivation gesorgt bei den Führungskräften.
Mhm. Warum hast du jetzt das Projekt ausgewählt? Also was würdest du sagen, ist so das Learning davon, warum? Was können andere Zuhörenden davon lernen oder für sich mitnehmen vielleicht?
Ja, ich glaube, wir können uns manchmal ein bisschen mehr trauen, Führungskräften da auch mehr Eigenverantwortung zuzumuten. Und es geht, glaube ich, vielleicht manchmal eher darum, so die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, dass sie in so einen Impul kommen und weniger man was reinpushen muss. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist eine große Nähe zu suchen zum Business und vorher, bevor man so etwas designt, herauszufinden, was ist jetzt wirklich der Need aus dem Business, wodurch wird unser Training relevant für die Führungskräfte oder genauso wie die Mitarbeiter, aber wodurch wird das relevant, was wir machen? Denn als Learning-Experten sind wir oft selber so motiviert und begeistert von Contents und von Tools, aber wir können leider nicht davon ausgehen, dass das unsere Zielgruppen so sind, sondern müssen wirklich sehr, sehr nah dran bleiben. Und da, glaube ich, können wir manchmal noch ein bisschen mehr tun, wirklich aus dem Business heraus die Anforderungen zu verstehen und zu identifizieren.
Wie sieht denn das Thema künstliche Intelligenz in euren Projekten aus? Ich meine, das ist jetzt auch so ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Wo siehst du da die größten Chancen oder auch Herausforderungen für Unternehmen?
Also es gibt unglaubliche Chancen. Damit möchte ich gerne erstmal beginnen. Das fängt schon damit an, dass um Lernen relevant zu machen, gibt es ja zwei Hebel. Es muss einmal fürs Business relevant sein und es muss zum Zweiten fürs Individuum relevant sein. Und über AI-Tools kann ich die auch schon mal screenen, welche Skills sind denn im Markt relevant? Was wird daraus dann vielleicht auch zukünftig relevant? Also schon bei dem ganzen Thema Anforderungen ist es ein Hebel, wodurch wir effizienter herausfinden können, wie bringen wir die Skill-Anforderungen der Zukunft und verbinden sie intelligent mit den Rollenprofilen, die wir in LMS hinterlegen, um so eben relevante Lernpfade zu entwickeln. Künstliche Intelligenz ist aber auch natürlich ein super Hebel, um die Lernpfade an sich zu entwickeln, aber dann eben auch den Content, der in diese Lernpfade reingespielt werden soll. Alles, was an Content Creation angeht, kann dadurch effizienter gemacht werden und teilweise erlaubt das auch, dass jetzt nicht immer nur der Learning Expert Content entwickelt, sondern eben auch Mitarbeitende, andere Führungskräfte Content leichter mitentwickeln können. Und das finde ich auch eine spannende Entwicklung da rein.
Ja.
Und das Dritte, was mir einfällt, ist so dieses ganze Thema, der durch AI, also oder Chatbots oder Avatare auch ein anderes Lernerfahrung zu generieren. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit neurobasierten Avataren gemacht, die eine sehr gute Adaption des Contents dann wirklich an bestimmte Leadership- oder Mitarbeitenden-Persona angeht und dadurch eine Anpassung sprachlicher Art, motivationaler Art und auch schließlich vom Aussehen her möglich ist und so die unsere Zielgruppen auch nochmal viel persönlicher und nachhaltiger angesprochen werden können.
Also eine Riesenchance für die Personalisierung von Lerninhalten.
Absolut, ja, genau. Du bringst es auf den Punkt, ja.
Ja.
Und natürlich, ja, es gibt natürlich auch Risiken beim Nutzen von künstlicher Intelligenz oder Gen-AI-Tools. Und ein Aspekt daran ist für mich, dass es so pseudofaktisch ist. Ne? Also man arbeitet mit diesen Tools und man hat dann ein kreiertes Ergebnis und muss dann aber eigentlich auch nochmal selber das kritisch hinterfragen, kritisch beleuchten. Und das kann teilweise auch sehr schwierig sein, ne? Wenn es dann schon mal da ist und nicht immer ist klar, wo kommen jetzt diese Informationen her? Ist es valide, was das Ergebnis, was ausgespuckt wird?
Ja.
Es ist sicherlich eines der Risiken, die mir jetzt spontan einfallen.
Ja. Du bist bei den Vorteilen jetzt auch schon viel auf das Thema Skills und Inhalte eingegangen. Vielleicht als Einstieg in den Inhaltsbereich, welche Fähigkeiten sollten Führungskräfte heute denn überhaupt mitbringen inhaltlich?
Also zum einen würde ich diese Frage tatsächlich für Kunden immer so beantworten, dass das abgeleitet ist aus der Business-Strategie. Also, dass es keine generische Antwort darauf gibt. Aber gleichzeitig kann ich schon auch natürlich rote Fäden sehen und Anforderungen, die jetzt für viele relevant sind. Und das ist zum einen das ganze Thema Digitalisierung, ne, Digital Leadership, die Fähigkeit einer gewissen digitalen Fluency zu entwickeln und vor allen Dingen damit verbunden dem Einschätzen davon, was hat denn Potenzial für meinen Bereich und was hat auch kein Potenzial oder welcher Trend ist für uns weniger relevant, also da eine Urteilsfähigkeit auszubilden, das ist ein Riesenthema. Für viele unserer Unternehmen geht es eher aber fast darum, Führungskräfte neugierig zu machen, ausprobieren von digitalen Tools, gerade auch von künstlichen Intelligenzanwendungen und GenAI-Anwendungen. Und gleichzeitig bei diesen ganzen digitalen Themen und Transformationsthemen bleibt nach wie vor die weichen Aspekte der Führung, ne? Also das Thema Empathie, das Thema Humbleness, das Thema wirklich in Kontakt treten können mit anderen, Kommunikation, also diese Basisthemen bleiben und bleiben eine Herausforderung auch. Ja, weil ich kann humble oder empathisch sein, wenn ich nicht gestresst bin und alle Zeit der Welt habe. Das ist nur gar nicht die Realität, sondern meistens ist die Realität geprägt von Zeitdruck, von Anforderungen, schnell Entscheidungen zu treffen, von harten Business-Anforderungen. Und diese Kombination immer wieder zu finden und diese Balance zu finden zwischen Leadership und Business-Anforderungen, das ist das Thema, was immer bleiben wird. Und wo ich noch einen größeren Nachholbedarf sehe für viele Führungskräfte, ist wirklich das ganze Thema der Mitarbeiterentwicklung und Talententwicklung. Ist eigentlich gar nicht so sehr ein neues Thema, auch finde ich. Aber durch diese Dynamisierung und dadurch, dass Skill-Anforderungen sich so schnell zurzeit verändern und auch so umfassend entfernen, wir wirklich viel mehr Reskilling und Upskilling Themen haben in Organisationen, müssen sich Führungskräfte nochmal mehr damit auseinandersetzen. Was sind die Anforderungen auch wirklich? Was sind die Bedarfe? Und wie unterstütze ich meine Mitarbeitenden auch im Skillaufbau oder auch im Reskilling?
Jetzt hast du eben schon so ein tolles Beispiel für ein Leadership-Programm übergeordnet genannt. Hast du vielleicht auch ein Beispiel für einen besonders kreativen Lerninhalt wirklich aus einem Projekt, der dich begeistert hat und den du kurz skizzieren kannst und sagen kannst, warum das so ein kreativer, besonderer Ansatz war.
Fällt mir die Auswahl fast schwer. Es gibt ein paar Beispiele, die mir einfallen. Also das eine hatte ich eben schon mal so kurz angedeutet, aber das finde ich wirklich total faszinierend, die Arbeit mit den Neuroavatars und die Möglichkeit dadurch wirklich international Content verfügbar zu machen, das ist eine tolle Lernerfahrung und das erhöht eben einfach auch die ganze Interaktion. Das finde ich toll, was wir da schon umsetzen konnten mit unseren Kunden zusammen. Was mir persönlich immer sehr viel gibt, ist, wenn wir es tatsächlich schaffen, an diesen Business-Herausforderungen zu arbeiten. Und ein tolles Erlebnis war für mich auch ein Hackathon, den wir mit dem gesamten Senior Leadership einer Organisation gemacht haben, so wirklich ein Großgruppenformat, wo wir in mehreren Gruppen dann strategisch relevante Themen, die Führungskräfte selber vorbereitet hatten, teilweise schon in Taskforce weiter ausgearbeitet haben und dann wirklich zu einem Ergebnis geführt haben. Das war auch vom Format her super, super spannend und hat Spaß gemacht. Du hast nach Content gefragt. Content, der mich zurzeit auch begeistert, ist das ganze Thema Regenerative Leadership, weil das meiner persönlichen Leidenschaft auch sehr nahe kommt. Ne? Das ganze Thema der Nachhaltigkeit nochmal weiterzudenken, gar nicht nur nachhaltig, sondern eben wirklich regenerativ und wie kann Führung dazu beitragen, dass wir darüber nachdenken, Organisationen oder auch das, was Organisationen produzieren oder bereitstellen, wirklich regenerativ zu entwickeln. Und genau, das wären auch so Themen. Ich kann noch mit Psychological Safety weitermachen, aber ich glaube, die Liste ist lang. Mich begeistert der Content und mich begeistert auch bestimmte Formate, in denen dann der Content auch transparent werden kann.
Ja, vielleicht zu dem inhaltlichen Block ein bisschen abschließend gefragt, welche Tipps hast du denn zum inhaltlichen Aufbau von Lernprogrammen, die du jetzt mit unseren Zuhörenden teilen kannst?
Ich würde nochmal darauf zurückreferenzieren, diese Nähe zum Business, also sich wirklich anfangs die Zeit nehmen und nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wirklich eben mit Stakeholdergruppen das so aufzusetzen und zu diskutieren, was sind die Anforderungen, was sind die aktuellen Kernherausforderungen der Zielgruppe im Arbeitsalltag und daraus abgeleitet schon zu ersten Überlegungen zu kommen, was ist relevanter Content dann auch. und abgeleitet aus der Strategie. Das finde ich sind zwei wesentliche Aspekte, die aus meiner Beobachtung nach noch viel mehr und viel konsequenter gemacht werden können. Und sich dann zu fragen, was ist aus User-Perspektive praktikabel? Was ist für mich praktisch? Was macht mir auch Spaß? Und wo erkenne ich auch als User den Mehrwert? Und was gibt mir den Nutzen? Und das kann man immer auch im Abgleich davon machen. So, was habe ich denn als Organisation auch für Ansprüche, die, was ich möchte, was meine Führungskräfte oder Mitarbeitenden lernen. Aber das muss irgendwie in Einklang gebracht werden, auch mit dem individuellen Gefühl von, das bringt mir jetzt etwas im Arbeitsalltag, das bringt mich jetzt in einer Form wirklich weiter. Und dann zu gucken, sowohl bei der Auswahl von Content als auch bei den Lerntechnologien, was gibt es denn im Markt und was deckt dann wirklich auch am besten unsere Bedarfe ab und sich dafür auch ein Stück weit Zeit zu nehmen und sich Zeit zu nehmen, wirklich State of the Art zu bleiben, weil gerade jetzt, wenn ich in den Leadership-Bereich gucke, da gibt es unglaublich viele Dinge, die auch schon mal gesagt wurden. Was ist jetzt wirklich relevant für uns in der Organisation? Wo ist der Mehrwert und was ist das Neue? Und wo ist auch die Abgrenzung vielleicht zu bisherigen Formaten, die durchgeführt wurden?
Ich würde gerne noch mit dir über den Bereich Lernkultur sprechen. Den hast du ja am Anfang auch schon ganz viel erwähnt, wo es um das Learning Ecosystem ging und die sich ändernden Skillprofile und dieses schnelle Lernen. Wie motiviert ihr denn, wenn ihr jetzt in ein Unternehmen kommt, beratend seid, wie motiviert ihr, Lerntechnologien aktiv zu nutzen? Habt ihr da so Best Practices für die Einführung einer neuen Technologie oder generell für die Einführung eines neuen Lernprogramms?
Also was ich festgestellt habe, ist, dass es eigentlich immer so eine vorsichtige Neugier gibt, wenn es eine neue Lernplattform zum Beispiel gibt, dass aber es nicht ausreicht, ne, wenn wir das nur kommunizieren, da gibt es jetzt was und da findet ihr das Material. Oder es reicht auch nicht aus, es dann mal irgendwo zu zeigen, sondern was gut funktioniert, ist wirklich dieses Ausprobieren lassen und unter Aufsicht sozusagen, also moderiert ausprobieren lassen, sodass sofort Fragen oder Unsicherheiten adressiert werden können. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, weil viele probieren was aus. Man sieht das dann mal teilweise ja auch auf den Plattformen. Ne? Es wird aufgemacht, aber es wird nicht sofort verstanden. Es gibt irgendwie eine Frustration und dann geht der Lerner schon wieder weg aus der Plattform. Und wir merken, dass es besser ist, wirklich das unter Lachen auch auszuprobieren und da zu sein, ne? Wenn was nicht so funktioniert. Und ich erkläre mir das so, dass es auch wirklich sowas gibt wie so eine Tech-Shame. Also wir haben alle gelernt von der IT und das stimmt ja auch, das Problem sitzt meistens vor der Anwendung oder vor dem Laptop. Aber wir wollen ja gar nicht das Problem sein. Ne? Und es gibt manchmal auch schon wirklich so ein bisschen so ein unwohles Gefühl, so schaffe ich das jetzt schnell genug und habe ich die Zeit? Also ist vielleicht nicht nur Tech-Shame, aber auch so Zeitdruck. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr tun bei der Einführung von Lerntechnologien, ausprobieren, da sein, Hypercare auch nach dem Ausrollen, also wirklich, dass man sehr schnell eine Antwort kriegt auf Fragen dazu, da funktioniert was nicht und das müsste doch eigentlich diese Frustrationen, die Leute erleben im Umgang mit Technologie, sehr schnell zu handeln zu können, das finde ich wichtig.
Und welche Rolle spielt dabei die Kommunikation? Also würdest du jetzt zum Beispiel sagen, es kommt da wirklich auch so auf ein bisschen Vertrauen schaffen, Humor reinbringen an?
Genau, also mir ist Humor immer sehr wichtig und dass man auch über sich selbst lachen kann, das funktioniert meistens dann ja auch ganz gut, wenn Leute merken, dass man selber es nicht immer so bierernst nimmt. Auf der anderen Seite, wenn du das Thema Kommunikation ansprichst, man kann ja nicht oft genug kommunizieren und jeden erreichen ja unzählige Kommunikationen im Laufe eines Arbeitstages und geschweige denn im Laufe einer Arbeitswoche. Also man muss da wirklich immer wieder kommunizieren und auch wirklich nach der Einführung noch lange präsent sein. Also viele nehmen es wahr, klicken es erstmal weg, so ja, beschäftige ich mich, wenn es relevant wird für mich. Und dann, wenn es relevant wird, dann muss die Person ganz leicht finden können, wo ist jetzt die richtige Kommunikation und die richtige Unterstützung. Ja. Und wenn das gelingt, dann ist auch insgesamt die Einführung erfolgreicher. Es ist halt wirklich ein eigenes Change-Management-Projekt. Und das, glaube ich, muss auch wirklich so verstanden werden. Es ist ein Change-Management. Es ist nicht nur eine Information, dass es da jetzt eine neue Lerntechnologie gibt.
Ja. Wie unterstützt ihr denn noch das Thema selbstgesteuertes und Lernen und informellen Wissensaustausch? Hast du dazu vielleicht noch ein paar Tipps oder Praxisberichte?
Genau, also wir haben jetzt mit einem Kunden das komplette Lernangebot auf Pull umgestellt und kein Push mehr. So, und sind da auch gerade in der Pilotierung. Und die spannende Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Und man muss natürlich dennoch Anreize schaffen, dass dann auch wirklich gezogen wird. Und das, glaube ich, wird auch noch ein längerer Change-Prozess. Ein Hebel, den wir anlegen, ist aber auch, dass wir zum Beispiel sagen, so, okay, wir sind radikal runtergegangen in der Anzahl an Mandatory-Trainings. Aber es gibt schon die Anforderung, im Laufe eines Jahres eine gewisse Anzahl an Lernzeit zu investieren. Ja, und ich kann dann über unterschiedliche Lernformate dann Credit Points sammeln. Und das sind aber teilweise, ist ein Lernformat auch ein Podcast, so wie unserer jetzt. Ja? Oder ich lese einen Artikel. Das müssen nicht formale Lerneinheiten sein. Ja? Und das kann eben auch der Peer-Coaching-Austausch sein. Also wir versuchen da unterschiedliche Lernformate anzubieten, aber es ist auch klar, es gibt schon die Anforderung nach Lernen, die über die Credit Points kommuniziert ist. Und was wir auch gemacht haben, ist, es gibt natürlich Lernformate, die sind unglaublich attraktiv. Das wollen die Leute auch gerne hin. Und die aber auch jetzt dann ein Stück weit zu in der Richtung zu verknappen, dass man nicht automatisch hingehen kann, sondern erstens mal eine bestimmte Anzahl an Credit Points auch erstmal braucht, um da hingehen zu können. Und zweitens, man muss auch einfach so ein bisschen schnell sein und sich wirklich aktiv mit seiner Weiterbildung und mit seinem Lernen auseinandersetzen, um dann eben sich da auch drauf bewerben zu können und einen Platz zu bekommen, auch bei den super spannenden Sachen.
Und das Thema Selbstinhaltserstellung, spielt das da auch eine Rolle? Also unterstützt ihr das auch oder steuert ihr das?
Jetzt spezifisch in diesem Projekt ist das noch kein Thema, aber haben wir schon in anderen Themen integriert. Zum Beispiel haben wir eine Business School aufgebaut für einen Kunden und da war der gesamte Content eigentlich aus der Organisation, ganz wenig nur von uns. Also nur wenn dann die Führungskräfte gesagt haben, sie hätten gerne von uns spezifisch nochmal einen Hinweis. Und da wurde der Content tatsächlich komplett von erfahrenen Führungskräften für juniorere Führungskräfte entwickelt.
Und hast du da Tipps, wie man bei sowas rangeht? Also wie man seine Mitarbeitenden motiviert, die Inhalte selbst zu erstellen? Würdest du da zum Beispiel auch sowas wie Credit Points vorschlagen?
Ja, also jetzt bei dem Kunden war das tatsächlich, ich glaube, du sprichst jetzt eher so vielleicht von einer kontinuierlichen Erstellung, wo es dann schon fast ins Knowledge Management reingeht. Das war jetzt bei unseren Kunden ja ein zeitlich umgrenztes Projekt. Wenn ich jetzt motivieren möchte dafür, dass da kontinuierlich was passiert, da kann ich auch in unsere eigene Organisation gucken. Das ist für uns als Wissensorganisation auch natürlich total wichtig. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass es auch ja dafür auch nochmal so, wie kann ich das jetzt übersetzen, dass man meine die Leutsprache versteht, aber man wird natürlich dazu angehalten, also man wird auch, es werden auch Projekte ausgewählt, das ist die Aufgabe von Projektleitern zu sagen, hier spezifisch kreieren wir denn dann auch Content, der für die gesamte Deloitte weltweit verfügbar gemacht wird. Das ist also auch eine Führungsanforderung an die Projektleiter, aber die Content-Ersteller werden dann eben auch kommen, ja, Feedbacks, wir nennen das Snapshots, was dann eben auch mit einem einfließt in die Performance-Bewertung am Ende des Jahres. Also da gibt es schon dann auch eben eine positive Auszeichnung dafür, wenn man da eben auch nochmal sich besonders engagiert hat.
Ja, super spannend. Vielleicht als Abschlussfrage noch das Thema, wir wollen ja alle, dass unsere Lerninhalte möglichst nachhaltig sind, dass unsere Programme Wirkung haben. Daher zum Abschluss, du hast jetzt viele Initiativen und auch sehr schöne konkrete Beispiele genannt. Vielleicht so, was ist dein Top-Tipp, damit ein Lernprogramm oder auch ein Leadership Development Programm jetzt im Speziellen besonders nachhaltig ist und auch seine Wirkung langfristig erzielt?
Ich glaube, das ist wie so eine Zusammenfassung von den Themen, die ich auch immer wieder gesagt habe. Nachhaltig wird es für mich dadurch, dass wir ganz eng am Business die Anforderungen abfragen, dass wir aber auch eine hohe Möglichkeit erlauben, wirklich Content und Lernen zu individualisieren, dass nicht jeder das Gleiche machen muss, sondern ich eine persönliche Lernerfahrung mir kreieren kann, weil dadurch wird es relevant. Und dass wir Lernen in den Arbeitsalltag bekommen als drittes und damit aber auch den Transfer, also Lernen und Transfer wird für mich eigentlich eins, aber dass die Inhalte sehr, sehr nah am oder im Arbeitsalltag sind, ich da etwas ausprobiere und eine Rückkopplungsschleife habe, entweder in eine lernende Peergroup oder eben zu einem Trainer oder zu einem Chatbot, aber dass es eine Rückkopplungsschleife gibt, mit der mir auch als Lerner klar ist, so da gibt es nochmal ein Feedback zu. Ich bin da nicht alleingestellt im Ausprobieren, sondern wir brauchen, glaube ich, immer wieder diese Rückkopplung an einen Moderator, an einen Trainer oder an Peers, sodass wir auch im Lernen sozial begleitet werden.
Ja, super. Vielen Dank. Das war jetzt wirklich nochmal eine gute Zusammenfassung. Und wir sind auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Vanessa. Hat mich sehr gefreut.
E-Learning Inc. wird euch präsentiert von der IMC AG, einem führenden Unternehmen für digitale Weiterbildungslösungen. Der Podcast erscheint monatlich. Ihr könnt ihn direkt in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren, um keine Folge zu verpassen.